Will you come to my cottage this summer?
Meet us at the
cottage.
Cottage.
Heated rivalry.
Stupid Canadian wolf bird.
Minutenweise analysiert.
I'm not going into details.
Herzlich willkommen bei Meet Us at the Cottage, wo wir mit euch und für euch die Serie Heated Rivalry Minute für Minute besprechen. Ich hoffe, genau dafür seid ihr hier, denn heute wollen wir in eine Minute und vielleicht dann auch in den nächsten Episoden in noch weitere Minuten mit einem Gast zusammen eintauchen. Aber zunächst einmal, wir drei, die üblichen Cottage-Bewohnerinnen, sind natürlich hier. Deshalb würde ich sagen, hallo Nele.
Hallo Tami.
Hallo Becky.
Sehr schön. Wir sind heute nicht zu dritt, sondern wir haben noch eine vierte Person dabei. Und unser Gast heute ist Adam. Hallo Adam.
Ahoi, hoi, liebe Mit-Cottage-Bewohner und Bewohnerinnen. Ich bin Adam, Awesome Arndt, auch bei Social Media oder bei Serienjunkies zu finden. Oftmals.
Genau. Adam sitzt hier als jemand, der in den Podcast der Serienjunkies für mich oft die Stand-in-Person ist, weil er genau die Fragen stellt an die Mitpodcastenden, die ich als Zuhörerin immer stellen würde. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute einander hier gegenseitig die Fragen stellen können. Denn Adam, du hast mir schon gesagt, du hast dir die Szene, über die wir jetzt sprechen werden, auch deshalb ausgesucht, weil du so viele Fragen daran hast.
So viele Fragen.
Richtig?
So viele Fragen.
Ja, ich bin gespannt. Was hat denn die Serie Heated Rivalry mit dir zu tun? Was bedeutet die dir?
Also ich bin jetzt nicht so der Superfan, der alles 18 Mal gesehen hat, was ich ja schon mitbekommen habe, dass das existiert. Aber ich habe natürlich den Hype gesehen damals, als es bei Crave gestartet ist. Im Podcast haben wir uns die ganze Zeit gefragt, ja, wo landet die Serie denn in Deutschland, bis es dann endlich mal HBO Max gemacht hat, weil das ja immer so international auch schon durchgeklungen ist, dass das passieren wird. Und für uns kam es halt auch ein bisschen zu spät. Da hätten sie, glaube ich, komplett parallel dabei sein müssen, um das Momentum komplett abgreifen zu müssen. Aber es ist, wie es ist. Und jetzt ist es ja zum Glück für die deutschen Fans auch relativ schnell noch passiert. Ich mag die Serie sehr gerne. Ich bin bei queeren Serien aber vielleicht noch ein bisschen mehr im Camp Heartstopper bei Netflix. Und The L-Word damals bei Showtime. Also das sind so ein paar meine Sachen, die mich abholen. Und im Superheldenbereich Agatha All Along, da gibt's ja auch die eine Figur, die auch von dem Heartstopper-Darsteller gespielt wird, wenn ihr den kennt. Und ja, das sind so ein bisschen meine kleinen queeren Referenzen hier auf jeden Fall, die mich dann zu Heated Rivalry bringen. Und das ist ja eine Serie, an der man dann aktuell nicht vorbeikommt, wenn man das Thema Hockey mag und das Thema irgendwie Gay Love und all sowas in die Richtung.
Sehr gut. Ich würde sagen, mindestens eine Heartstopper-Referenz erlaubt sich Jacob Tierney in dieser Serie ja auch. Aber da kommen wir in vielen, vielen, vielen Episoden dann zu. Und heute wollen wir sprechen über Minute 22. Also wir haben ja zuletzt gehört, dass ihr ja Shane aufgefordert hat, sich doch bitte auch auszuziehen. Und Shane ist jetzt dabei, sich auszuziehen. Und das macht er nicht auf irgendeine Art und Weise, sondern auf eine, die wir von ihm auch später in der Serie noch öfter sehen werden. Denn er zieht die Kleidungsstücke aus und legt sie säuberlich zusammen auf einen Stuhl, der neben ihm steht. Eine Szene, die, glaube ich, bei vielen hängen geblieben ist und auch so einen Klick hat machen lassen, dass sie die gesehen haben.
Für mich hat es ein deutliches Klick gemacht, weil also schon als ich das erste Mal gesehen habe, war mir sehr schnell klar, dass Shane auf jeden Fall auf dem Spektrum unterwegs ist, weil man das auch sieht auf der Art und Weise, wie er das einfach tut und sehr gewissenhaft, sehr langsam auch. Also er hat es dann nicht so eilig plötzlich und man muss selber ein bisschen grinsen, so wie Ilja auch am Grinsen ist.
Ja, das finde ich auch extrem nett, weil er grinst schon, aber es ist jetzt auch nicht so ein fieses Grinsen, sondern es ist halt, er ist wirklich in dem Moment kurz amüsiert, aber es wirkt schon auch so, als würde er es irgendwie interessant finden, würde ich jetzt mal so sagen.
Moment, da muss ich gleich mal einsteigen. Auf dem Spektrum unterwegs? Das ist für mich eine völlig neue Information, so habe ich es überhaupt nicht gelesen.
Finde ich sehr gut.
Ja, also es überrascht mich ja total jetzt, dass ihr das gesagt habt, weil ich ihn eher so, also Spektrum kann man vielleicht lesen, ja klar, aber ich habe ihn halt eher so als den schüchternen Typen, der halt keine Erfahrung hat, wahrgenommen. Und dass er da jetzt irgendwo auf dem Spektrum unterwegs sein soll, das muss ich mir, glaube ich, ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht habt ihr da noch Argumente, die mich da überzeugen. Es klingt auf jeden Fall möglich, aber das würde ja komplett die Wahrnehmung der Serie für mich auch verändern, wenn das tatsächlich irgendwie so, wenn es irgendwie eine Buchvorlage gibt oder wenn das tatsächlich in der Community so gelesen wird, dass es so ist. Aber bisher habe ich es wirklich überhaupt gar nicht so gesehen.
Es ist auf jeden Fall bestätigt worden von Rachel Reed und ich würde sagen, eher die Community, also auch die LeserInnen des Buches haben das quasi so reingelesen, dass Shane eher auf dem autistischen Spektrum oder dass er halt Autist ist. Und im Nachhinein wurde es öfters bestätigt, quasi auch eben von Rachel Reed, dass es eine autistische Figur ist und auch von Hudson Williams, dass er die Figur als autistische Person gespielt hat und sein Papa ist selber Autist und er hat sich davon auch inspirieren lassen für die Rolle und versucht, eben Sachen einzubringen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sachen wir vorwegnehmen können, weil du ja jetzt Argumente haben wolltest, aber das müssen wir ja in anderen Minuten besprechen.
Ah, dann wird einfach weiterhören im Podcast, würde ich sagen.
Ja, ich überlege gerade, es gab nämlich eine Serie bei Amazon, As We See It heißt die. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Und da sind halt mehrere autistische Figuren, männlich und weiblich tatsächlich. Und so auf verschiedenen Arten und Weisen des Spektrums. Und das ist dann halt wirklich super interessant, wie das da dargestellt wird, weil es halt sich eben verschieden äußern kann und so. Ich will es jetzt auch gar nicht zu breit aufmachen, aber ich fand diese Serie schon immer faszinierend, weil es halt so eine der ersten Serien war. Es gab dann auch noch so eine Hulu-Serie, die mit einem ähnlichen Thema rumhantierte, aber ja, also ich finde es jetzt spannend und werde mal ein bisschen marinieren, was ihr mir dazu erzählt.
Das ist der Grund, warum die Fans das auch so lieben, weil es nicht so ein offensichtlicher Autismus ist tatsächlich. Oder dass halt nicht so krass in die Klischeekerbe hier so geschlagen wird, sondern dass es irgendwie so in den Zwischentönen immer wieder auftaucht. Ja.
Wir haben auch mindestens noch eine Person zu Gast, die sich auch explizit eingeladen hat mit dem Wunsch, also dass sie selber auf dem Spektrum ist und über die Repräsentation von Autismus in der Serie sprechen möchte mit uns.
Weil tatsächlich ich als introvertierte Person eigentlich, also introvertiert, extrovertiert tatsächlich, würde ich sagen, kann mich auch gut mit so einem Shane identifizieren. Deswegen,
voll.
Ja, also können wir später noch dazu zurückkommen wahrscheinlich.
Also als hättest du die Brücke genommen, die ich am Anfang gebaut habe, von dem, dass ich bei euch immer finde, du stellst die richtigen Fragen. Auch bei uns stellst du jetzt die richtigen Fragen, die vielleicht die ein oder andere Hörerin oder Hörer auch hätte stellen wollen in dem Moment. Ideal. Okay, ihr grinst, findet das ganz amüsant und ist dann aber doch relativ schnell wieder in the mood, in der Situation, als Shane dann endlich nackt vor ihm steht. Der wiederum ist immer noch ein bisschen unsicher und guckt so an sich selbst runter und wieder hoch. Und Ilja macht dann quasi den Move, dass er so neben sich aufs Bett haut, so mit der Hand und komm hier, ruft und ein Stück zur Seite rutscht, sodass auch Platz ist und Shane dahin kommen kann. Und ja, der legt sich dann erstmal ein bisschen unbeholfen neben ihn und jetzt liegen sie da so nebeneinander. Auf dem Rücken, angelehnt an das Kopfteil.
Da ist mir tatsächlich, das ist mir erst beim zweiten, dritten Mal gucken aufgefallen, dass Shane Holländer seine Socken anlässt und das gibt mir ein bisschen den Ick, bin ich ganz ehrlich. Aber ich check's auch, weil so Hotelzimmer sind nicht immer, da ist ja sicherlich, wir sehen den Boden nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da ein Teppichboden ist, deswegen, ja, kann ich, ja, aber ich also Socken an einem Bett, das geht nicht. Das ist nicht okay.
Da sind wir aber wieder bei der Budgetfrage, ne? Ja. Weil Hudson hat halt Tattoos auf seinem Fuß und ich glaube, das ist manchmal der Grund, warum die Socken anbehalten haben. Und das könnte so eine Szene sein, wo es wichtig war.
Ja.
Kurze Frage in die Runde. Wart ihr denn schon mal alle in einem amerikanischen bzw. nordamerikanischen Hotel?
Nee, ich noch nicht.
Ich auch nicht.
Gut,
in einem amerikanischen, ja, aber nicht nordamerikanisch, glaube ich.
Okay, weil ich habe so Motel 6-Erfahrung tatsächlich und da würde ich, glaube ich, auch meine Socken anlassen, was da vielleicht so auf diesem alten Teppichboden irgendwie alles kreucht und fleucht oder da ist oder gemacht wird in diesen Hotels. Das verstehe ich total, dass da die Socken angelassen werden. Und eine andere Sache ist auch, die mir da halt so aufgefallen ist, das ist jetzt keine grandiose Oscar-worthy Beobachtung, aber Ilja ist natürlich immer der Initiator, ne? Also es ist ja immer so, dass er komplett die Kontrolle hat und Shane das alles auf sich zukommen lässt. Dann ist ja diese Sache, dass er ihn masturbiert und sowas und ihn küsst und so. Also das ist schon interessante Power-Dynamic auf jeden Fall, die wir da immer beobachten. Und es ist ja auch tatsächlich so die erste richtige, obwohl ich glaube, davor gab es schon eine, aber so die erste richtige intime Hotel-Oral-Sex-Erfahrung, die beiden dann komplett alleine ohne Unterbrechung haben. Also natürlich, es gibt diese...
Ist die erste.
Ja,
Ja. Genau.
Es ist das erste Mal, dass es wirklich richtig körperlich wird und nicht nur so ein Yawning oder so ein sich Blicke zuwerfen oder zusammen in der Dusche stehen Szene.
Ja.
Genau. Es ist ja dann auch so, dass er jetzt in der Folge so einmal kurz so seine Hände hoch macht, dann lässt er sie aber wieder sinken und macht nicht einfach weiter, sondern fragt Shane, was er denn machen möchte. So, what do you want to do? Und das ist was Shane jetzt erstmal nicht gepasst kriegt sozusagen. Also jetzt noch was zu antworten, was er jetzt wollen könnte. Also er grinst halt kurz einmal so und sagt dann, dass er nicht weiß, was er machen will und atmet auch so ein bisschen schwer dabei. Also ich finde, es ist sehr eindeutig, dass ihm gerade, dass er jetzt nicht der Typ ist, der täglich mit anderen Menschen über Sex spricht und darüber, was man so für Wünsche hätte, was jetzt als nächstes passieren soll, sondern dass das ein Thema ist, was ihm nicht so leicht fällt zu verbalisieren und vielleicht auch gar nicht überhaupt von sich selber zu wissen, was man denn da jetzt wollen könnte sozusagen.
Aber ich finde es auch so eine interessante Grenzbewegung von der Figur in dem Moment, weil einerseits ist er, glaube ich, voll verunsichert und lässt es so auf sich zukommen. Aber das eine Mal, wo er dann noch so nackt alleine davor steht, da hat er auch so einen Moment, wo er auch so grinst und eher so doch auch selbstbewusst wirkt. Also irgendwie ist es so ein Mix, so ein Wechseln zwischen, ich möchte jetzt diese Erfahrung machen, weil die Entscheidung ist ja so oder so schon getroffen, und so ein bisschen Verunsicherheit, die dann so mit reinkommt, weil er halt gar nicht weiß, was jetzt irgendwie so zu passieren hat in der Situation. Aber so ein bisschen Selbstbewusstsein sehe ich trotzdem auch bei ihm. Also er scheint sich wohl zu fühlen, auf jeden Fall.
Wobei wir dann dazwischen auch kurz diesen Freeze-Moment haben, den wir bei Shane auch später noch öfter haben. Ne? Also dieses, er guckt ja irgendwie so ganz kurz Richtung Decke und dann friert sein Gesicht so kurz ein, und ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo er entscheidet, jetzt wieder einfach mal was zu machen, weil er merkt, er kriegt jetzt hier keine Antwort und dreht sich dann so zu Shane hin, gibt ihm einen Kuss und fängt dann an mit einem Handjob. Und auch da nicht einfach so, sondern er fragt wieder, is this okay? Also Consent-Abfragen ist ein Ilja Rosanov-Ding, was wir noch sehr, sehr oft sehen werden in dieser Serie.
Und das würde man ja bei dem Charakter eigentlich gar nicht denken, der so in Kontrolle ist und eigentlich sich nehmen kann, was er möchte. Deswegen finde ich das eigentlich einen ziemlich guten Move, dass sie das so gestaltet haben. Eine Anschlussfrage, die ich noch an euch habe, ich weiß nicht, ob ihr es im Überblick habt oder ob ihr da so Buch führt sozusagen, aber Heated Rivalry ist ja eine Serie, die sehr viel mit Zeitsprüngen arbeitet. Wie alt sind die beiden jetzt in der Situation, in dem Hotel, in ihrer ersten sexuellen Begegnung?
Warte kurz, ich springe in die Timeline. Also,
ich blätter mal eben kurz im Buch.
Ja, wir sind jetzt 18 Monate nach dem Start der Serie. Die Serie startete im Dezember 2008, da waren sie 17. Also sind sie jetzt, je nachdem wann sie Geburtstag haben, 18 oder 19.
Okay. Also wir sind timeline-wise im Juli 2010 in Toronto.
Genau, also um die 19, sagen wir mal 19 bis 20.
Okay. Ja, und Shane hat im Mai Geburtstag und Ilja im Juni.
Weil es impliziert ja so ein bisschen auch, dass Shane jungfräulich ist, oder? Also ich meine, Spoiler vorausgreifend, er macht ja dann irgendwann später auch ein paar Erfahrungen mit Frauen und so, einfach weil es gesellschaftlich, glaube ich, gefordert ist. Aber es ist schon die Implikation, dass das so sein erstes Sexual Awakening ist.
Ich würde eher sagen, es ist sein Gay Awakening, weil Buch Shane halt auch definitiv eine Freundin hatte und auch, dass er quasi den Draft Day damit beendet hat, sich selbst unter der Dusche einen runterzuholen und dabei nicht an seine Freundin zu denken, sondern eben an Ilja Rosanov. Und deswegen, ich glaube, er hat definitiv sexuelle Erfahrungen. Ob die jetzt gut oder schlecht waren, will ich mir nicht herausnehmen zu interpretieren. Mhm. Aber ich würde eher sagen, es ist ein Gay Awakening, was da jetzt gerade wirklich passiert.
Sehr gut.
Aber von der Serie her weiß man es halt nicht. Also wenn wir
genau, von der Serie her weiß es nicht. Das ist das Buchwissen. Ja.
Ja.
Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Ilja ihm eben kurz vorher erzählt hat, dass er mit dem Sohn seines Trainers schon was hatte und deshalb auf seiner Seite auf jeden Fall auch schon Gay-Sex-Erfahrungen bestehen.
Genau, also da haben wir sicherlich in den vorherigen Minuten schon drüber gesprochen, aber was wir hier mal wieder sehen, ist eine sehr, wie ich finde, sehr gute Kameraarbeit, weil wir sehr wenige Einstellungen haben und sehr lange Fahrten, beziehungsweise sehr lange Kameraeinstellungen, die so ein bisschen das Pacing der Serie halt auch schon wieder sehr gut mitnehmen und widerspiegeln, und einfach so generell macht es einfach sehr viel Spaß, auch diese Lichtstimmung, so, das ist alles sehr, es ist zwar alles sehr dunkel, aber es ist sehr warm und es ist sehr orange, und man sieht zwar dieses Hotelzimmer in dieser Szene, Wir haben über den Teppich vorhin einmal schon kurz gesprochen, aber es sieht trotzdem irgendwie gemütlich aus.
Aber nichtsdestotrotz würde ich das Dunkle, auch im Vergleich zu vielleicht anderen Sexszenen, die wir später in der Serie noch haben werden, auch nochmal hervorheben wollen. Also dass es schon sehr dunkel ist insgesamt, ja, hier.
Also nicht nur dunkel im Zimmer, sondern auch draußen. Also wir sehen ein Fenster, da sind halt Vorhänge davor, die jetzt so ein bisschen durchscheinend sehen. Also das passiert alles in der Nacht. Also das ist alles so, es findet viele von diesen Sexszenen und gerade diese erste, die findet wirklich im Schatten statt. Und das meine ich so doppeldeutig, wie ich das gesagt habe.
Ja, es muss ja auch im Schatten stattfinden, weil die Implikation, wenn Ilja irgendwie auffliegt, ist ja, weiß nicht, fatal. Also nicht nur seine Karriere wird zerstört, seine Familie wird zerstört. Wegen der Gesetze, die herrschen in seiner Heimat, weiß ich nicht, was er da fürchten müsste. Also er muss ja alles geben und tun, dass er niemals auffliegt bei sowas.
Voll.
Ja, und Shane hat ja auch viel zu verlieren. So. Also der weiß
das
eigentlich
gar nicht. Das habe ich mich mal gefragt, was hat er eigentlich zu verlieren? Im Vergleich, im direkten Vergleich.
Ja, im direkten Vergleich. Wahrscheinlich droht ihm als kanadischem super Canadian Boy, dem droht jetzt weniger im Sinne von Repressalien als jetzt einem Ilja Rosanov. Aber ich glaube, so diese Identitätskrise, die er durchlebt während dieser ganzen Serie und auch während der Bücher, das ist für ihn auch, also es ist schwer zu vergleichen, aber es ist für ihn selbst persönlich, glaube ich, mit am härtesten.
Und man darf ja auch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt gibt es noch keinen geouteten queeren Eishockeyspieler in der NHL. Also ja, heißt
MLH,
nicht offiziell, ja. Genau, also es wäre ja schon was sehr Besonderes, wenn sie erwischt werden würden. Und quasi dann noch, also es gibt keine offene, geoutete Person in einem Umfeld, das sich schon auch eher, also wir drei kommen ja eher aus dem Fußball, aber es ist ja im Eishockey nicht anders, als homophob einordnen würde oder wo halt eben sehr viel homophobe Sprache herrscht und wo es ja dann schon auch, also es könnte schon karrieregefährdend für ihn sein, weil er weiß ja nicht, was passiert, wenn er rauskommt, dass er queer ist. Wobei er sich ja noch gar nicht in dem Moment über seine Identität oder seine sexuelle Identität bewusst ist.
Da sind wir noch weit von entfernt.
Sportouting ist spannend. Ich weiß nicht, ob wir dieses Fass jetzt aufmachen wollen. Also ihr habt gesagt, ihr seid aus dem Fußball. Ich weiß, dass, ich glaube, bei der NFL gibt es sowas so gut wie gar nicht. Bei der NBA weiß ich es auch nicht. Aber mein Fachgebiet, Wrestling, da gibt es tatsächlich schon seit Jahrzehnten, glaube ich, queere Repräsentation und auch teilweise sehr offene queere Repräsentation. Gut, das sehen manche Leute jetzt nicht als richtigen Sport und so, aber es ist halt Sports Entertainment und da ist man halt tatsächlich offener, was das Ganze angeht. Und ich fand diesen Fact, den du jetzt gerade gebracht hast, dass es im Eishockey keinerlei zu diesem Zeitpunkt, und wir waren hier 2010, noch keinerlei offen homosexuelle Person gab, ist halt auch frappierend, oder? Einfach so. Also das ist schon ein krasser Fakt.
Voll. Ja, also NFL ist wieder eher mein Thema. Da hat sich der erste Footballer, hat sich, glaube ich, also jetzt im Real Life, nicht in so einem Serienuniversum, hat sich, meine ich, 2019 dann als bisexuell geoutet. Und das ist dann aber auch so mit das höchste der Gefühle, was bisher passiert ist. Also ich glaube, es gibt einen schwulen Spieler, der aber auch dann relativ schnell seine Karriere beendet hat, wenn ich mich recht entsinne. Und im Fußball ist das ja auch ähnlich, dass es da halt mal eher so dann die Kollegen sind, da müssen wir nicht gendern, also die Fußballer sind, die halt relativ am Ende ihrer Karriere sind, Thomas Hitzlsperger als deutsches Beispiel, oder erst nach der Karriere, besser gesagt, und halt eher in Ländern, in denen das Thema eh nochmal anders gesehen wird. Also ich weiß, es gibt einen australischen offenschwulen Fußballer, aber das ist auch der einzige, der mir direkt in den Kopf kommt bei dem Thema.
Mir ist jetzt noch ein anderer Name eingefallen und da lege ich meine Hand nicht für ins Feuer, aber es ist so, er war ein Paradiesvogel in den 80er und 90er Jahren und ich glaube, da war eine gewisse Queerness vorhanden, einfach auch, weil er so flamboyant war. Aber Dennis Rodman, Detroit Pistons, Chicago Bulls, auch WCW und Wrestling tatsächlich jetzt wieder, das ist das Crossover. Also er war natürlich offiziell auch mit schönen Frauen verheiratet und so, aber ich glaube auch, dass er dann ein bisschen mindestens bi-curious war, was das so angeht.
Aber Outing gab es da auch nicht, soweit ich weiß. Ja. Und das ist ja das, worüber wir gerade quasi sprechen. Ne? Also wir sind in einer Liga, die hat mit Sicherheit schwule und bisexuelle Eishockeyspieler, aber es ist halt niemand geoutet und in dieser Umgebung müssen die beiden jetzt hier eben im Dunkeln, im Schatten ihre erste gemeinsame sexuelle Erfahrung machen.
Und wenn wir schon dabei sind, ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das hauptsächlich ein Problem bei den Männern ist. Mhm. Weil bei Frauen im Sport ist das oft nicht so. Da ist es herrscht sehr viel queere Akzeptanz. Und eben, wenn wir über Fußball sprechen, sprechen wir ja auch über Frauen, die Fußball spielen und Frauen, die Sport machen. Und da ist das ja weitaus weniger ein Problem als im Männerbereich.
Es gibt ja sehr lustige Parodie-Videos zu Heated Rivalry, zum Beispiel auf Instagram, wo Athletinnen quasi das Nachspielen mit, dass ein Mann in sie verliebt ist und sie bittet doch endlich dazu zu stehen, dass sie eine Beziehung haben und sie sagt, aber wieso soll ich denn machen? Ich kann doch hier nicht lesbisch sein. So ungefähr. So viel zu dem Unterschied zwischen Männer- und Frauensport an der Stelle.
Aber warum würdet ihr sagen, ist es so bei den Frauen? Warum ist es für die in Anführungszeichen einfacher oder unkomplizierter, offen zu sein, was das angeht?
Eine sehr tiefe Frage.
Multifaktorielle Antwort auch.
Es ist ja auch gesellschaftlich, also ich glaube, das hängt sehr viel mit gesellschaftspolitischen Sachen zusammen. Also es hängt ja auch mit Ismen dann zusammen, die da greifen, weil man sagt ja auch, oder hat früher zu Frauen gesagt, die Fußball gespielt haben, dass sie so burschikos sind oder das sind eh alles nur Lesben. Also ich habe selber eben Fußball gespielt und das wurde bei uns sogar noch gesagt, was ich für die 2000er Jahre krass sind, so aller, ja, die sind eh alle nur lesbisch. Und das habe ich bis heute auch nicht vergessen, dass es gesagt wurde, was ich auch bis heute gar nicht in Ordnung finde. Und ich glaube, dass sich da einfach von Anfang an schon auch, das stimmt schon, dass sich von Anfang an so eine queere Community gefunden hat und die das auch offen ausleben konnte. Und deshalb man war eh schon Outsider, sage ich jetzt mal so, dann war das nicht schlimm, wenn das noch obendrauf kam. Und deshalb herrscht halt ein viel offener Umgang. Aber das ist jetzt eine sehr vereinfachte Antwort auf ein sehr, sehr komplexes Problem oder halt, wo komplexe Wirkweisen zusammenkommen, die man gar nicht so einfach erklären kann. Aber ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen dieses, das war halt schon was Besonderes, dass Frauen Fußball gespielt haben und das waren schon die Outsiderinnen und dann hatte man auch nicht so viel zu verlieren nebenher oder so.
Und auf der anderen Seite, dass Männersport, der ja auch viel krasser vermarktet wird, wo viel mehr Geld drin steckt, wo viel mehr Stakeholder mit drin stecken, auch krass viel mit Männlichkeitsbildern zu tun hat und da ja zum Beispiel Schwulsein dann eher als etwas angesehen wurde oder teilweise von Menschen heute auch noch angesehen wird, was sozusagen einmal ein Stück Männlichkeit wegnimmt, in Anführungsstrichen, ja, in dicken Anführungsstrichen bitte, das ist nicht meine Ansicht, dass das dann auch dazu führt, dass es halt weniger Leute gibt, die das eingestehen in der Zeit und dann im Endeffekt vielleicht auch weniger Leute gibt, die überhaupt in diesen Sportarten so weit gehen in der Karriere, dass sie sich dem wirklich aussetzen für 20, 25 Jahre.
Okay, dann ein letztes Gedankenspiel noch. Was wäre, wenn die Serie von einer Female Russian Hockeyspielerin handeln würde? Und dann sowas wie, es gab ja auch vor 10 Jahren, und das spielt ja auch in der Serie noch eine Rolle, sowas wie Tattoo, die ja auch mit so lesbischen Identitäten und sowas geworben haben oder dann später Pussy Riot mit so einer queeren Rebellion gespielt haben. Also wie wäre das und wie wäre, wenn die tatsächlich öffentlich out wären sozusagen? Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ich finde es, ja, ich checke. Ich finde, das ist ein interessanter Gedankengang. Ich glaube, dieses Russland-Thema spielt bei der Serie immer wieder eine große Rolle, ist aber immer eher so als eher im Hintergrund und kommt immer mal wieder raus und kommt immer mal wieder hoch, eben durch die Vaterfigur, durch die Bruderfigur und dann auch am Ende in Folge 2 und in Folge 4, wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott, ich muss die Serie noch mal gucken.
Zum wievielten Mal,
ja. Wenn es dann wirklich in die Konfliktsituationen geht. Ich glaube, dieses Russland-Thema ist noch mal was anderes. Das, finde ich, muss man, glaube ich, trennen von dieser queeren Love-Story. Ich glaube, so wie dieses Buch, und jetzt komme ich doch wieder zum Buch, angelegt ist, es ist eine queere Love-Story geschrieben von einer queeren Frau für Frauen. Ich glaube, und diese Diskussion habe ich mehrfach in meinem teilweise doch queeren Freundeskreis geführt, das funktioniert für Frauen mit Männern besser. Schwule Liebe ist für Frauen einfacher zu, also
ja, das schon auf jeden Fall, ja.
Ohne das zu sehr zu fetischisieren, aber da irgendwie so ein bisschen reinzugucken und das funktioniert da mit diesen Männlichkeitsbildern, die wir auch wo wir eben auch gesprochen haben, diese Konsentfrage eben von Ilja, die macht auch mit mir was, obwohl ich halt nicht in einer schwulen Beziehung bin, obviously, so, ne? Aber solche Sachen funktionieren, glaube ich, bei und für Frauen mit Männern besser als für Frauen. Das ist jetzt meine heiße, steile These dazu.
Der beste Beweis, auch wenn wir jetzt abdriften für Neles These, ist ja die neueste Bridgerton-Season. Also wie viel Online-Hass es schon zu einem lesbischen Paar gibt, das nur bekannt gegeben ist, wo halt schon vor einer Weile bekannt gegeben wurde, dass es sich hier um ein lesbisches Paar gehen soll. Als Benedict queer war und schwul war, war das kein Problem. Aber jetzt, wo es zwei lesbische Hauptdarstellerinnen geben sollen, ist das plötzlich für ganz viele Frauen ein Problem. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, dass Neles These schon sehr auf unsere Gesellschaft auch zutrifft.
Ja, aber der spannendste Aspekt, wir kommen am Ende immer wieder, ja?
Der spannendste Aspekt, den du gerade so ein bisschen unter den Tisch gekehrt hast, für mich ist tatsächlich, dass Ilja russisch ist. Als ich bin, full disclosure, ich bin osteuropäisch, also meine Familie und ich bin auch in Polen geboren worden. Und dieser osteuropäische Faktor, also ist es ja in Polen viel weniger schlimm als in Russland zum Beispiel, aber der macht für mich dieses ganze Coupling überhaupt erst so richtig sehenswert, weil du diesen verbotenen Aspekt hast, diesen gefährlichen Aspekt tatsächlich. Wirklich, wenn er auffliegt, dann ist hier richtig Gefahr für Leib und Seele, für seine Karriere, für seine gesamte Existenz da. Und den sollte man halt, also ich meine, wenn der jetzt nicht da wäre, fände ich die Serie, glaube ich, so um 50% unspannender, als sie jetzt gerade ist.
Also ich finde das eine interessante Frage, weil ich, also ja, dieses Mother-Russia-Ding, das ist immer das ist bei Ilja im Hinterkopf. Gerade wenn man sich Buch und Serien-Ilja mal auch nebeneinander legt. Diese Serie ist sehr nah am Buch-Original, aber es gibt auch gravierende Unterschiede. Und ich glaube, Serien-Ilja ist dieses ganze Russland-Thema weniger wichtig wie Buch-Ilja. Weil wir kriegen im Serien-Ilja jemanden gezeigt, der in Amerika ist. Wir haben jetzt die ersten 10 Minuten schon besprochen, wo quasi
20.
Die ersten 20 Minuten schon besprochen, wo quasi Ilias Weg von dem Prospect Cup zu den Boston Bears halt so beschritten wurde. Das nimmt im Buch auch nur ganz wenige Seiten ein, aber da merkt man richtig, wie sehr er dieses Land hasst, wie sehr er sein Sein dort hasst und wie sehr er nach Nordamerika möchte und wie sehr er eben dieses Eishockeyspielen auch als Flucht versteht, um eben wegzukommen von dem Vater, von dem Bruder. Das wird nochmal im zweiten Buch, im The Long Game, wird es nochmal besser aufbearbeitet. Aber so in diesen ersten Buchseiten von Heated Rivalry, da wird es auch schon klar, dass Russland ein großes Thema für Buch-Ilja ist. Und ich finde nicht, dass das für Serien-Ilja jetzt in dieser Phase gerade Thema ist. In der zweiten Folge, wenn es dann um die Olympischen Spiele geht, da gehe ich mit. Aber jetzt,
und in der fünften Folge.
Auch, da gehe ich mit. Aber jetzt gerade in dieser ersten Episode, in diesen ersten 20 Minuten, sehen wir Ilja Rosanov, den Eishockey-Profi, der einfach das Leben genießt und einfach voll dabei ist, sich in Shane Hollander zu verlieben und einfach wenig an Russland denkt.
Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Adam, die ja auch sehr deep war. Ich glaube, es ist super schwierig, das auf eine queere Eishockeyspielerin umzumünzen und dann noch in der Realität, weil halt einfach auch sämtliche russische Partizipation an großen Turnieren und so ja auch schwieriger geworden ist die letzten Jahre. Klar könnte man jetzt sagen, da sind wir ja eigentlich noch 2010 oder so oder 2008, 2010. Ja. Aber es ist voll schwierig, das auf dem Level zu beantworten, ob die Serie dann genauso spannend wäre.
Ja, es muss ja keine Eishockeyspielerin sein, es könnte ja auch eine Eisläuferin sein. Also das ist ja egal, der Sport ist austauschbar, aber...
Ja gut, aber dann sind wir auch bald sehr weit weg von der Serie, die wir hier vor uns haben.
Aber wirklich sehr interessanter Gedanke und um das vielleicht auch jetzt nicht abzumoderieren, aber zuzumachen, ich finde, das über sowas nachzudenken und das auch mit zu besprechen, finde ich super wichtig, weil das sind einfach genau die Punkte. Wir drei, wir sind immer sehr, sehr oft einer Meinung. Das finde ich manchmal sehr gut und manchmal auch ein bisschen langweilig, bin ich ganz ehrlich. Aber das finde ich super und darüber dann auch zu sprechen und sich darüber auszutauschen.
Es gibt auch Sachen, wo wir nicht einer Meinung sind.
Ich wollte dir halt nicht ins Wort fallen, aber die eine Sache, die du gesagt hast, und dann mache ich auch wirklich Schluss jetzt mit dem Thema. Du hattest gesagt, dass Russland für Serien-Ilja nicht wichtig ist. Und ich als jemand, der das Buch...
In dieser Phase. In diesem Moment.
Ja, okay.
In diesem Moment.
Aber du hast es so ein bisschen tatsächlich auf die Säge ausgeweitet, wie ich das verstanden hatte. Und ich als jemand, der das Buch gar nicht gelesen hat, finde, dass dieser Aspekt halt total wichtig für ihn ist und auch in seinem Familien... Mhm. Arc sozusagen, also eine ganz starke Rolle einnimmt, aber das weicht halt, wie gesagt, zu stark jetzt von unserer Minute hier ab.
Vielleicht auch noch ergänzend dazu, was wir noch gar nicht in dem Zusammenhang besprochen haben, das ist ja das, was er eigentlich auch so toll oder ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen geil findet auch, so ist ja diese Gefährlichkeit dahinter. Also ich glaube, diese Gefährlichkeit, dass die beiden sich treffen können und dass es irgendwie so verboten ist, in Anführungszeichen, auf so mehreren Ebenen, wegen der Rivalität, wegen seiner Herkunft und so, das ist das, was er auch toll findet. Weil das ist auch der Grund, warum er mit diesem Trainer-Son was in Russia hatte, weil er das exciting findet, auch quasi so dieses Gefährliche dahinter und ich könnte erwischt werden und so. Das haben wir ja noch gar nicht besprochen jetzt in dem Zusammenhang. Und das ist aber schon auch was, was er sehr, sehr toll, also er kriegt auch so ein bisschen den Kick davon, dass es so gefährlich ist und dass er so viel zu verlieren hat da irgendwie.
Gut, ich würde sagen, wir machen den Sack an der Stelle zu und hatten hiermit Minute 22 und schauen mal, was gleich sexuell noch so alles passiert in der nächsten Minute. See you next episode.
Tschüss. Bye, bye.
Meet Us at the Cottage ist ein Podcast von Becky, Tami und Nele, in dem wir die Serie Heated Rivalry minutenweise analysieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, im Internet unter heatedrivalrypod.de oder auf Instagram @heatedrivalry.pod. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und eure Meinung. Und wenn ihr als Gast mit uns über die Serie im Podcast sprechen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram.
I was gonna ask you, Hollander, will you come to my cottage this summer?
Hallo, Becky.
Du musst doch Hallo Tami sagen.
Ich muss Hallo Tami sagen. Wir haben das so lange nicht mehr gemacht.
Okay,
sag mal nochmal.